Deutschlandfunk. Das Feature.
Ben moi je suis tranquille avec moi-même. En fait, les gens pensent que je suis comment dire.
Ich habe ein ruhiges Gewissen. Ich habe niemanden umgebracht, niemanden verletzt. Ja, es stimmt, ich bin für ungefähr 4 Monate nach Afghanistan und Pakistan gereist. Ich habe dort bei keinem Terrorprojekt mitgemacht, auch wenn das von mir behauptet wird.
Wir sitzen auf grauen Plastikstühlen am Rand einer Wiese. Hinter uns rauscht die Autobahn. Kamel Daoudi hat mir ein Stück von einem trockenen Schokoladenkuchen abgeschnitten. Sein Geburtstagskuchen. Denn an diesem 23. April 2018 feiert Daoudi 10 Jahre Hausarrest. Seit 10 Jahren darf er die Gemeinde Saint-Jean-d'Angély im Westen Frankreichs nicht verlassen. 10 Jahre, in denen er staatlich überwacht wird, nicht arbeiten kann und 3-mal täglich bei der örtlichen Polizei erscheinen muss. Zur Feier des Tages gibt es Pampelmusensaft. Außer mir sind keine Gäste da. Aber er hat gerade noch ein Video gedreht für sein Publikum in den sozialen Medien. Auf Twitter sind die Follower vor allem französische Journalisten. Aber auch die eine oder andere Professorin ist darunter. Öko- und Menschenrechtsaktivisten sowie ein paar Juristen und vereinzelte anonyme Accounts, die aus linksaktivistischer Ecke zu kommen scheinen. Nenn mich nicht Häftling, lautet der Refrain, der das Video unterlegt. Zu sehen ist Daoudis tägliche Autofahrt zur Gendarmerie, wo er zur Anwesenheitskontrolle eine Unterschrift abgeben muss. Zurück bei seiner Unterkunft schneidet er den Kuchen feierlich an. Er wünsche sich selbst alles Gute zum Geburtstag des Hausarrests, sagt Daoudi und postet der Kamera zu. Auf YouTube wird das Video knappe 1.900 Klicks bekommen. Eigentlich darf Hausarrest in Frankreich nur für maximal 1 Jahr verhängt werden. Daoudi spricht von Hausarrest auf Lebenszeit.
Voilà, je suis...
Ich werde gewissermaßen als öffentlicher Feind angesehen, auch wenn ich nicht danach aussehe.
Kamel Daoudi, Leben unter Verdacht. Ein Feature von Lea Faut.
Kamel Daoudi. Islamistischer Terrorist lautet die Beschreibung über ihn auf der französischen Wikipedia-Seite. Mit 5 anderen Männern soll er 2001 einen Anschlag auf die US-amerikanische Botschaft in Paris geplant haben. Dafür saß er 6 Jahre im Gefängnis. Und so ist auch der lange Hausarrest zu erklären, unter dem er bis heute steht. Am Tag, als ich Daoudi besuche, streiken alle Züge auf dem Weg nach Saint-Jean-d'Angély. Ich reise mit einer Mitfahrgelegenheit an. Die beiden jungen Frauen im Auto haben beide schon von dem Islamisten gehört, der am Rande ihrer Gemeinde in einem desolaten Hotel wohnt. Ein flaches Gebäude am Rande der Autobahn, das, wie die Frauen sagen, auch als Stundenhotel genutzt werde.
Es ärgert mich, denn er wurde für terroristische Taten verurteilt. Er hat Kost, Logis und Wäsche vom Staat bezahlt. Und das in einem durchaus zumutbaren Hotel. Mit Komfort. Das finde ich untragbar. Wenn er wenigstens im Gefängnis wäre, das fände ich viel legitimer. Wenn er bestraft wurde, dann, weil er etwas sehr, sehr Schlimmes gemacht hat, also etwas Strafbares. Und da soll er sich nicht noch beschweren.
Die andere Mitfahrerin möchte sich nicht öffentlich zu dem Fall äußern. Bei ausgeschaltetem Mikrofon sagt sie, dass Kamel Daoudi ihr keine Angst mache und sie seine Anwesenheit unproblematisch finde.
Das, was mir am meisten Unrecht tut, ist, dass ich für Dinge verurteilt wurde, die ich nicht getan habe. Ich war ohne Bewährung im Gefängnis, davon 4 Jahre in Isolationshaft. Und Sie wissen ganz genau, dass ich nicht gefährlich bin.
Kamel Daoudi wurde 1974 in Algerien geboren und lebt seit seinem 5. Lebensjahr in Frankreich. Nach gescheiterter Integration sieht sein Lebenslauf zunächst nicht aus. Abitur mit 16,5 Jahren, dann Hochschulstudium in Ingenieurswissenschaften und einen zusätzlichen Bachelor in Informatik. Daoudi heiratet früh. Anfang der Nullerjahre geht die Ehe in die Brüche. Er gibt seinen Beruf auf und verreist nach Afghanistan.
Ich hatte eben von den Taliban gehört. Ich dachte, schauen wir uns das doch mal vor Ort an. Dazu muss man sagen, dass es mir psychisch nicht besonders gut ging. Es stimmt natürlich, dass das eine Art Flucht nach vorne, ins Unbekannte war. Und viele Leute verstehen meine Lebensentscheidungen nicht. Die meisten Leute streben eine Karriere an, suchen nach Stabilität.
Die Reise unternimmt Daoudi im Jahr 2001, nur wenige Monate vor den Anschlägen des 11. September. Und zu einem Zeitpunkt, da die Taliban das Land beherrschen. US-amerikanische und französische Medien berichten, dass Daoudi in einem Terroristencamp von Al-Qaida trainiert. Das französische Innenministerium bestätigt diese Angabe. Laut CNN hat Daoudi dort auch den Umgang mit Sprengstoff gelernt. Als ich ihn auf das Terroristencamp anspreche, wird seine Stimme immer leiser. Fast so, als würde das Mikrofon dann weniger von dem aufnehmen, was er sagt.
Ja, das stimmt. Also, naja, Training, das heißt, ich habe Waffen in der Hand gehabt. Ja, aber aus einem ganz einfachen Grund. Afghanistan befand sich im Bürgerkrieg. Es gab Checkpoints, Bombardierungen, es gab Konflikte. Das heißt, ja, ich habe eine Art zweitklassigen Militärdienst gemacht, um eine Kalaschnikow und eine Pistole zusammenzusetzen und zu zerlegen. Genau. Aber ich habe nie ein Training für Sprengkörper gemacht. In 2 Monaten hätte ich dafür sowieso keine Zeit gehabt, für eine richtige militärische Ausbildung. Wenn man eine Waffe benutzt hätte, dann unter dem Kommando der Taliban. Aber ich stand nie unter dem Befehl der Taliban. Weder ich, noch Jamel Begal, noch sonst irgendjemand von den Leuten, mit denen ich dort Kontakt hatte.
Jamel Begal, der Bekannte, den Daoudi gerade erwähnt hat, ist in der französischen Presse auch als der Osama Bin Laden Frankreichs bekannt. Durch Jamel Begal fliegt die Terrorgruppe auf, der beide angehören. Der Islamist wird 2001 bei einer Zwischenlandung in den Vereinigten Emiraten gefasst und tagelang verhört. Er gibt zu, einen Anschlag auf die US-Botschaft in Paris geplant zu haben und wird an Frankreich ausgeliefert.
Meine Kontaktdaten wurden auf seinem Telefon gefunden. Und so bin ich, wenn Sie wollen, in die Geschichte hineingezogen worden. Am Anfang war ich also mutmaßlicher Mitwisser. Aber weil ich mit den Geheimdiensten nicht kooperieren wollte, wurde nach und nach ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet.
Die Beiläufigkeit, mit der Daoudi das alles erzählt, ist auffällig. Schenkt man seiner Erzählung Glauben, so war das Ganze nur Zufall. Der Aufenthalt in Afghanistan, eine spontane Schnapsidee. Die Freundschaft mit Begal, eine Nummer unter vielen anderen, die im Telefon eingespeichert war. Dabei wurde Kamel Daoudi, der Mann, der vor mir sitzt, als Verantwortlicher der Terrorzelle rund um Jamel Begal verurteilt. Ich spreche die Frau an der Rezeption auf ihren Dauergast an.
Er ist ein Mann wie jeder andere, das ist alles. Ich habe ihn nach seiner Geschichte gefragt, er hat mir alles erklärt. Ich möchte niemanden verurteilen. Ich habe überhaupt kein Problem mit Herrn Daoudi, genauso wenig mit seiner Frau oder mit den Kleinen. Gar kein Problem.
Daoudis zweite Frau, Barbara Legrand, die nicht bei ihrem richtigen Namen genannt werden möchte, hat Daoudi erst nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis kennengelernt.
Er hat mir auf den ersten Blick gefallen. Ich fand ihn sehr zurückhaltend, sehr nett. Er hat mir sofort seine Geschichte erzählt und da brauchte ich ein bisschen Bedenkzeit.
C'était une copine qui m'avait dit dans l'amour il y a pas de frontières. Donc j'ai pris le package. J'ai pris Kamel avec son histoire.
Eine Freundin hat mir gesagt, in der Liebe gibt es keine Grenzen. Also habe ich das Gesamtpaket genommen. Ich habe Kamel genommen, zusammen mit seiner Geschichte.
Über seine Zeit in Afghanistan äußert die Französin sich härter als Daoudi selbst. Sie nennt seine damaligen Bekannten Idioten. Im Gegensatz zu ihm scheint sie den Kreis, in dem er sich offenbar aufgehalten hat, nicht zu verharmlosen. Sollte er jemals Gewalt ausüben, könne sie nicht mehr mit ihm zusammen sein.
Ah non. Ah non, c'est sûr. Il a jamais fait de mal à personne. Il s'est jamais battu avec personne. J'ai jamais vu se battre avec quelqu'un.
Oh nein, oh nein. Und er hat nie jemandem etwas zuleide getan. Er hat sich noch nie mit jemandem geschlagen. Ich habe ihn noch nie in einer Schlägerei gesehen.
Ah non, mais qu'il fasse de mal à personne, il fera de mal à personne. Mais à qui?
Nein, er darf niemandem etwas zuleide tun und wird es auch nicht tun. Wem denn?
Es sprudelt heraus aus Barbara Legrand. Im Gegensatz zu Daoudi wählt sie ihre Worte nicht mit Bedacht, sondern redet darauf los. Mehrmals raunt sie mir augenzwinkernd zu, dass ihr Mann eben ein bisschen leichtgläubig sei.
Bei Kamel war es so, da war die Scheidung von seiner Frau und seine Eltern haben ihn nicht wirklich unterstützt. Wenn es einem schlecht geht, weiß man nicht so genau, was man tut. Da lässt man sich leicht vereinnahmen. Und Kamel, wenn Sie wissen wollen, wer Kamel ist, er ist ein Chamäleon. Aber natürlich trägt er Verantwortung. Er ist 43 Jahre alt.
Auch mit den Kindern spreche ich bei ausgeschaltetem Mikrofon, als Daoudi und seine Frau für die tägliche Anwesenheitskontrolle zur Gendarmerie fahren. Sie machen einen normalen Eindruck auf mich. Als Lieblingsbücher nennt die 8-jährige Tochter Mathilda und Oliver Twist. Wie jedes andere Kind durchlöchert sie mich mit Fragen, erzählt von der Schule. Ist das alles nur Show?
Man muss ihre Prinzipien verstehen und dazu gehört auch ihr Verständnis von Religion. Einen Islamisten zu fragen, sind Sie ein radikaler Islamist, ist eine dumme Frage. Er wird sagen, nein, ich bin nicht radikal, ich bin einfach nur Muslim.
Jean-François Ricard war 12 Jahre lang Richter für Terrorismusbekämpfung. Auch in dem Prozess um Daoudi und Begal hat er damals das Urteil gesprochen. Mittlerweile arbeitet Ricard als Staatsanwalt am französischen Kassationsgerichtshof. Islamistische Terroristen gäben sich nie religiös, geschweige denn fundamentalistisch. Genau darin bestehe die Schwierigkeit, Islamisten zu erkennen und gleichzeitig nicht alle Muslime unter Generalverdacht zu stellen.
Der Richter, der ja die Freiheit schützen muss, kann nicht aufgrund vager Einzelheiten eine Maßnahme verhängen, die die Freiheit einschränkt. Das ist die große Schwierigkeit. Wenn man aber über solche Dinge hinwegsieht, gefährdet man am Ende die Demokratie.
Eindeutig ist der Fall Kamel Daoudi nicht. Der ganze Prozess beruht auf einem Geständnis, das der befreundete Jamel Begal bei seiner Gefangennahme in den Vereinigten Emiraten abgelegt hat. Unter tagelanger Folter. Als Begal nach Frankreich ausgeliefert wird, beklagt er unter anderem gezogene Fußnägel, Bohren in den Zähnen ohne Betäubung, Schlafentzug, Schläge. In einem Bericht von Human Rights Watch heißt es:
Die forensische Untersuchung, die vom Ermittlungsrichter sofort nach dem Verhör angeordnet wurde, konnte Spuren einer Behandlung feststellen, wie Begal sie beschreibt. Zum Beispiel einen Bluterguss am linken Arm sowie Narben am linken Fußknöchel und an der Fußsohle und ein leicht geschwollener Zeh. Der Arzt verzeichnete eine posttraumatische Wirkung des mutmaßlichen Geschehens.
Ein unter Folter erzwungenes Geständnis hat in einem Rechtsstaat eigentlich keinen Wert. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch kritisieren deshalb den Verlauf des Prozesses. In den Ermittlungen wird nachgewiesen, dass die Angeklagten sich untereinander kennen. Ein Verbrechen begangen hat zu diesem Zeitpunkt keiner von ihnen.
Normalerweise ist ein Verbrechen, das man juristisch aufarbeitet, ein vergangenes und abgeschlossenes Ereignis. Ein Mord wurde immer schon begangen. auch ein Attentat. Aber wenn man in Sachen Terrorismus nur die Vergangenheit aufarbeitet, hat man verloren. Man muss an den Dingen arbeiten, die möglicherweise passieren könnten. Aber gleichzeitig ist es nicht unsere Aufgabe, Ideen und Aussagen strafrechtlich zu verfolgen. Der Richter muss ein Garant der Freiheit bleiben. Darin liegt die ganze Schwierigkeit des Gleichgewichts, wenn der Richter den Straftatbestand der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung anwendet.
Der Tatbestand, von dem Richter Ricard spricht, wird erst im Jahr 2006 ins französische Gesetzbuch aufgenommen. Das Jahr, in dem Kamel Daoudi und die anderen 5 Männer verurteilt werden. Fortan gibt es das Verbrechen der terroristischen Vereinigung mit dem Ziel, ein terroristisches Verbrechen zu begehen. Damit ist es in Frankreich erstmals möglich, Menschen für ein bloßes Vorhaben zu verurteilen. Das Gesetz ist umstritten. Ricard hält es für ein geeignetes Instrument, wenn man genügend Elemente in der Hand habe. Leichtfertig sei er damit noch nie umgegangen.
Quand on est affecté à la section antiterroriste, il faut savoir qu'il n'y a pas de nuit libre.
Wenn man in der Terrorismusbekämpfung tätig ist, gibt es keine freie Nacht. Man kann um 3 Uhr morgens vom Geheimdienst angerufen werden, der sagt, wir wollen eine nächtliche Hausdurchsuchung machen. Das sind unsere Anhaltspunkte. Geben Sie uns die Erlaubnis? Und da muss der Richter imstande sein, seine Entscheidung zu begründen. Auch um 3 Uhr morgens.
Möglich, dass unter diesen Bedingungen und unter dem Druck, die nationale Sicherheit zu garantieren, auch einmal ein Fehler unterläuft. Ein WikiLeaks-Eintrag, der ein Gespräch zwischen Ricard und US-Diplomaten protokolliert, wirft allerdings einen Schatten auf das Ermittlungsverfahren.
Ricard sagte, seine Behörde sei angewiesen auf ihr Ansehen innerhalb des französischen Justizsystems. Dieses neige dazu, den Ermittlungsrichtern in Fällen von Terrorismus Glauben zu schenken, auch wenn die Sachlage unklar ist. Als Beispiel gab Ricard an, dass die Beweise gegen den kürzlich verurteilten Jamal Begal und seine Komplizen wegen eines geplanten Bombenanschlags auf die US-Botschaft normalerweise nicht ausreichend gewesen wären, um sie zu verurteilen. Aber er glaubte, dass seine Behörde dank ihrer Reputation dennoch erfolgreich war.
Ein Prozess auf Grundlage eines Geständnisses unter Folter und ein Richter, der die dünne Beweislage in einem später geleakten Gespräch zugibt? Der Richter möchte sich zu diesem Protokoll nicht äußern, wie auch generell nicht zu den Fällen Begal und Daoudi.
Ich habe die Vorwürfe immer bestritten. Daraufhin hat man mir dann die französische Staatsbürgerschaft entzogen, noch während der Ermittlungen. Das war 2005. Meine Inhaftierung hat einen besonderen politischen Kontext, denn das war zur Zeit des Präsidentschaftswahlkampfs.
Während Daoudi erzählt, kommen 2 Autos auf den Hotelparkplatz gefahren. Ein gut gekleideter Mann steigt aus und läuft telefonierend immer wieder über die Wiese, bleibt ein paar Meter neben uns stehen, geht weiter, kommt wieder. Daoudi wird sichtlich unruhig. Nach einer Weile schlägt er vor, ins Zentrum von Saint-Jean-d'Angély zu fahren.
Hier sind Leute, die ich nicht so mag. Ich werde abgehört. Hier sind ganz komische Leute.
Daoudi ruft seine Frau an, die mit den Kindern unterwegs ist.
Hallo, oui, ce mec. Oui, tu rentres là ou tu es encore au parc?
Er bittet sie, uns ins Zentrum zu fahren. Er scheint um keinen Preis vom Überwachungspersonal gehört werden zu wollen, obwohl das, was er in mein Mikrofon spricht, ja für die Öffentlichkeit gedacht ist. Nach einer guten Viertelstunde kommt Barbara Legrand mit einem großräumigen Familienauto auf den Parkplatz gefahren. Ihr Mann sei ein bisschen paranoid seit der Isolationshaft, flüstert sie mir zu, als ich einsteige.
Er hat versucht, den Führerschein zu machen, er hat auch die theoretische Prüfung geschafft. Dann hat das Ministerium gesagt, nein, sie dürfen nicht mehr. Ja, echt. Kamel war schon so weit.
Genau, die Präfektur hat mir gesagt, dass sie nicht garantieren können, dass ich am Prüfungstag nicht die Gemeinde verlasse. Aber eigentlich war das nur, um mich zu schikanieren.
Die theoretische Prüfung haben sie dich noch machen lassen?
Um mich zu schikanieren? Ja, wirklich, als ob man jetzt mit oder ohne Führerschein abhaut. Es sind ja nur solche Sachen. Wenn ich meine Memoiren aufschriebe, gäbe es einiges zu lachen. Es ist traurig und komisch zugleich. Man braucht einiges an schwarzem Humor, um die Situation auszuhalten.
Normalerweise ist Daoudi mit dem Fahrrad unterwegs. Barbara Legrand ist eigentlich nur hier, weil gerade Schulferien sind. Sie lebt und arbeitet mit ihren 4 Kindern, 3 davon sind ihre gemeinsamen Kinder, in Carmou, einer Kleinstadt im Süden Frankreichs. Gute 450 Kilometer von hier entfernt. Zuerst hat das Ehepaar dort zusammengelebt.
Da ich keine Arbeit fand und den Kopf voll hatte, haben meine Frau und ich uns ein kleines günstiges Haus gekauft, das wir renovieren wollten, damit ich etwas zu tun habe. Tja, und dann hat sich herausgestellt, dass unser Haus sich 100 Meter neben einem Polizeiehepaar befand, die Mitglied des Front National sind. Die haben alles getan, um mich da wegzubekommen.
Kamel m'avait envoyé des petits livres pour les enfants.
Kamel hatte mir per Post ein paar Bücher für die Kinder geschickt. Und als der Paketbote kam, war ich gerade bei einer Freundin zum Tee trinken. Da hat er das Päckchen bei meinen Nachbarn vom Front National hinterlassen. Ich habe gedacht, wie kann das denn sein, wenn sie sich doch unsicher fühlen, weil wir sie angeblich umbringen wollen? Ich meine, das Erste, was man tut, ist, dem Briefträger zu verbieten, ein Päckchen in ihrer Abwesenheit zu hinterlegen.
Als der Briefträger ankam, hat er das Päckchen auf die Außentreppe von ihrer Haustür gelegt. Wenn man ein Päckchen bekommt und da ist ein Fehler unterlaufen, ruft man ja normalerweise die Post an. Aber als der meinen Namen gesehen hat, hat er sofort den Polizeichef angerufen. Und die haben die Minenentschärfer aus Toulouse gerufen, für ein Päckchen mit Spielzeug drin. Sie wollten es so hinstellen, dass meine Frau das Päckchen an sie weitergeleitet hätte, damit es auf ihrer Außentreppe landete.
Sie haben das anscheinend gescannt, um zu gucken, was drinnen ist. Dann haben sie es aufgemacht und wieder zugemacht. Und eines Morgens holt Kamel Brötchen und geht auf der Polizeiwache unterschreiben an einem Sonntag. Und man teilte mir mit, pack seine Sachen, er müsse gehen. Da ist mir schlecht geworden.
Weil der Vorfall mit dem Päckchen kurz nach einem Attentat auf 2 Polizisten in Magnoville passiert, wird Daoudi als Gefahr für seine Nachbarn eingestuft. Sein neuer Wohnort ist seitdem Saint-Jean-d'Angély.
Die Nachbarn wurden nie als Zeugen befragt.
Daoudis Anwalt, Bruno Vinet.
Dieser Fall ist schlimm, denn letztlich beschuldigt man ihn der Todesdrohung oder zumindest eines Vorhabens, das die Unversehrtheit des Lebens seiner Nachbarn angreift. Aber da wurde kein Richter herangezogen, kein Prozess eingeleitet. Und wir sollen jetzt beweisen, dass das alles nicht stimmt.
Bruno Vinet arbeitet in einer relativ einfachen Kanzlei in Paris. Kamel Daoudi ist ein Mandant, den er umsonst verteidigt, aus reiner Überzeugung.
Es ist ein Mythos. Ein Mythos. Kamel ist überhaupt nicht an die radikal-islamistische Bewegung angebunden. Er hat öfters Stellung gegen Terrororganisationen bezogen. Er hat nichts mit dem Islamischen Staat zu tun und teilt nichts von dessen Doktrin oder dessen Ideen. Im Gegenteil. Wenn man sich ein bisschen seinen Lebenslauf anguckt, sieht man meiner Meinung nach, dass er das Gegenteil von solchen Leuten ist. Er steht nicht im Verdacht, solchen Bewegungen anzuhängen. Und trotzdem wird er als potenziell gefährlich eingestuft.
Es muss noch eine andere Version dieser Geschichte geben. Die Version der Nachbarn. Zu einer Zeit, da Frankreich eine Welle von Terroranschlägen durch den IS erlebt. Nachbarn, die sich nicht mit der Idee anfreunden können, dass ihre Kinder dieselbe Schule besuchen wie die Kinder von Kamel Daoudi. Doch sie sind nicht zu sprechen. Ich versuche es bei der Polizei von Carmou, bei der Präfektur, beim Bürgermeister. Niemand ist bereit, sich zum Fall Daoudi öffentlich zu äußern.
Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich in einer Gemeinde ankomme, gibt es irgendeine Zeitung, wo dann in der Schlagzeile steht, so, da kommt jetzt ein Terrorist in die Stadt, der alle kleinen Kinder auffrisst. Also das ist jetzt die Kurzfassung. Aber so ungefähr ist die Sichtweise der Leute.
Bonjour, je m'appelle Kamel Daoudi. Je suis né le 3 août 1974. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis assigné à résidence depuis avril 2008. Ça fait donc près de 10 ans que je suis en résidence surveillée.
Anfang 2018 startet Daoudi einen Videoblog, in dem er seine Geschichte selbst erzählt. Im Video sieht man, wie er mit dem Fahrrad durch Saint-Jean-d'Angély radelt. Daoudi versucht über das Internet ein anderes Bild von sich zu zeichnen. Viel Aufmerksamkeit bekommt er damit allerdings nicht. Seinem Twitter-Account, den er seit 2015 sehr aktiv betreibt, folgen knapp 900 Menschen. Im Februar 2018 tritt er in einen Hungerstreik, den er auf Twitter dokumentiert. Er will damit gegen die Bedingungen seines Hausarrests protestieren. In einigen Medien wird die Aktion aufgegriffen, jedoch nur als Randnotiz. Es dämmert in Saint-Jean-d'Angély. Kamel Daoudi führt mich zu einem kleinen Café im Zentrum des Örtchens unter dicht belaubten Bäumen. Die Häuser sind gepflegt, die Straßen belebt. Saint-Jean-d'Angély ist eine Gemeinde mit Charme, ganz anders als das raststättenartige Hotel. Bis kurz vor 9 Uhr abends darf Daoudi sich hier aufhalten. Dann beginnt seine Ausgangssperre. Ab und zu grüßt er Bekannte, die vorbeigehen. Sicherlich ein bisschen ostentativ, als wolle er mir zeigen, dass er hier Menschen kennt.
Salut Christophe, je t'ai vu, hein.
Die Situation ist sowohl für Daoudi als auch für die französische Justiz vertrackt. Da ist einer, der als Gefährder gilt, gegen den aber nach dem Absitzen seiner Strafe keine weiteren Beweise oder Verdachtsmomente vorliegen.
Es gab ein gerichtliches Urteil. Das war die Gefängnisstrafe. Und dann gab es ein administratives Urteil, nämlich ein endgültiges Verbot für französisches Territorium. Theoretisch hätte ich am Ende meiner Gefängnisstrafe also in mein Herkunftsland abgeschoben werden sollen. Aber weil mir dort unmenschliche und entwürdigende Behandlung droht, wurde ich unter Hausarrest gestellt.
Die französische Staatsbürgerschaft wird Daoudi entzogen, noch bevor das Urteil fällt. Aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verbietet seine Abschiebung. Seitdem wird der Hausarrest Jahr um Jahr verlängert. Anfangs erhält Daoudi vom französischen Staat noch eine Aufenthaltsgenehmigung, da er sonst keiner Arbeit nachgehen dürfte. Doch die Aufenthaltsgenehmigung wird nicht erneuert. Gewissermaßen befindet er sich also illegal im Land. Gleichzeitig hat sein Geburtsland Algerien seinen algerischen Pass nicht erneuert, als dieser ablief. Daoudi ist mehr oder weniger staatenlos.
Im Februar 2018 gab es eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der Frankreich wegen eines ähnlichen Falls verurteilt hat. Da ging es um einen Algerier, der zur selben Zeit wie Kamel und für dieselben Vorwürfe verurteilt worden war. Er wurde 2015, 2016 nach Algerien abgeschoben, als er aus dem Gefängnis kam. Frankreich wurde verurteilt, weil es diese Person schlimmer Behandlungen und Folter ausgesetzt hatte. Nach wie vor ist dieser Mann in Algerien in Haft und wir haben keine Neuigkeiten von ihm. Er wird ein zweites Mal für seine Taten verurteilt. Der Europäische Gerichtshof will solche Abschiebungen deshalb nicht erlauben.
Daoudi nippt an seinem Kaffee. Er ist ein großer und stämmiger Mann. Seine Erscheinung passt gewissermaßen in das Bild, das man sich klischeehaft von einem Terroristen machen würde. Seine Freundlichkeit macht es mir schwer, das zu glauben und hat gleichzeitig etwas Verdächtiges. Manchmal stelle ich mir mitten im Gespräch vor, dass er mich kurzerhand als Geisel nimmt oder sonst einen Plan umsetzt. Ich male mir aus, in ein paar Jahren zu erfahren, dass dieser Mann, der jetzt locker die Hände in den Jackentaschen stecken hat, sich irgendwo in die Luft gesprengt hat. Ich weiß nicht, ob er unschuldig ist oder ob er mir etwas vorspielt. Oder ob er vielleicht früher radikal war und sich von der Ideologie abgewandt hat. Wenn er aber wirklich gefährlich sein sollte, was bringt der Hausarrest dann? Und was brächte eine Abschiebung? Könnte er nicht auch aus dem Ausland einen Anschlag planen? Was Richter Jean-François Ricard im Folgenden sagt, sagt er nicht konkret zum Fall Daoudi. Zu einzelnen Fällen darf er sich nicht äußern. Ganz allgemein hält er die Abschiebungen für notwendig.
Wenn man von Abschiebung spricht, dann genau deshalb, weil man diese Person im Rahmen eines gerichtlichen Prozesses nicht weiter verfolgen kann. Weil man keine Beweise hat oder weil die Person ihre Strafe schon abgesessen hat.
Mit anderen Worten, Wenn ein europäisches Land aus rechtsstaatlichen Gründen gegen eine einzelne Person nicht weiter vorgehen kann, wird abgeschoben. Auch Ricards Stimme wird ein bisschen leiser und unsicherer, als er darüber spricht.
Dann gibt es Länder, mit denen man gute diplomatische Beziehungen hat. Da kann Frankreich oder auch Deutschland sagen, können Sie uns garantieren, dass die Person, wenn sie bei euch ankommt, nicht der Todesstrafe ausgesetzt ist und dass sie nicht Opfer von schlechter Behandlung wird und so weiter.
Diese Garantie wird in diversen Fällen allerdings nicht gegeben. Bei einer Verhinderung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bleibt da nur eins: Hausarrest.
Là, je suis à la place du pilori. C'est là où on avait pris le café la dernière fois avec Jardy. Mais on va avancer un petit peu si tu veux. On se retrouve devant le Maria. Ouais, à tout de suite. Merci.
Kurz vor 9 Uhr kommt Barbara Legrand wieder ins Zentrum und fährt uns zurück zum Hotel. Daoudi riskiert ein Jahr Gefängnis, wenn er die Ausgangssperre nicht einhält oder zu spät zur Unterschriftenkontrolle auf die Wache kommt. Wir sind spät dran. Die Mit-40erin ist trotzdem gut gelaunt, als wir ins Auto steigen.
Ich kenne ihn ja eigentlich nur unter Hausarrest. Das ist doch super. Ich glaube, wenn er einmal freikommt, lasse ich mich scheiden. Dann habe ich dich nicht mehr so in der Hand. Ich muss doch wissen, wo er sich herumtreibt. Es ist 9.15 Uhr. Ah, na, dann gibt er gerade seine Unterschrift ab.
Und du weißt ganz genau, wenn du mir zwischen 21 Uhr abends und 7 Uhr morgens was antun willst, dann kann ich dir nicht mal hinterher.
Ganz genau. Mir geht's eigentlich ganz gut so. Ich habe keine Lust, dass er freikommt. Ich weiß ja nicht, was er dann für ein Mensch wäre. Manchmal kann er einem nämlich ganz schön auf die Nerven gehen. Stimmt's, Kamel?
Eine fundamentalistische Familie stellt man sich anders vor. Barbara Legrand ist energisch, unterbricht ihren Mann häufig, weist ihn zurecht und macht sich gelegentlich über ihn lustig. Später erzählt sie mir, dass sie Muslimin ist. Von außen hätte man es nicht erkannt. Sie trägt weder Kopftuch noch sonst irgendwelche Symbole. In den anderthalb Tagen, die ich in Saint-Jean-d'Angély verbringe, sehe ich die beiden kein einziges Mal beten. Von ihrer Religion sprechen sie nur, wenn ich sie danach frage. Auf seine Wertvorstellungen angesprochen, sagt Daoudi zum Teil überraschende Dinge, die vieldeutig sind. Man könnte sie sowohl als Gewaltideologie deuten, als auch als systemkritische Einstellung.
Ich unterstütze alle Widerstandskämpfer, egal was ihr Kampf ist. Das gilt auch für LGTB-Widerstandskämpfer und auch für israelische Widerstandskämpfer, die glauben, ihr Land zu verteidigen, auch wenn sie dabei eine Anzahl an Ungerechtigkeiten gegen die Palästinenser verüben. Ich bin für den Widerstand, der sich gegen die Unterdrückung richtet. Man soll sich nicht flach auf den Bauch legen. Ich glaube, die ultraliberale Wirtschaft führt zu extremer Gewalt. Und jeder Widerstand gegen diese extrem gewalttätige Ordnung ist legitim.
Als ich später auf diese Aussage zurückkomme, sagt Daoudi, dass sie vielleicht exzessiv erscheine. Unsere Gespräche nimmt er allesamt parallel mit seinem Handy auf. Offenbar aus Angst, dass ich seine Aussagen verzerren oder aus dem Kontext reißen könnte. Oft werde alles so ausgelegt, dass er am Ende als Verdächtiger dastünde, erzählt er.
Verschleierung ist total wichtig. Das haben wir vorher schon in schiitischen Netzwerken beobachtet. Aber vielmehr wird das von Takfiristen praktiziert, auf bemerkenswerte Art und Weise. Das kann sehr weit gehen. Sie sagen, dass ich zu einer islamistischen Gruppe gehöre, aber ich habe mit dieser Religion nichts am Hut. Ich gehe nie in die Moschee. Das waren Leute, die sich mitten im Ramadan keinen Zwang antaten, ein Schinkenbrötchen zu essen und ein Bier zu trinken. Die konnten sich verächtlich über Religion äußern. Es kann auch sein, dass jemand sich den Anschein eines normalen jungen Mannes gibt, der feiern geht, tanzen geht, mit Frauen Spaß hat und so weiter. Und dann gibt es daneben eine ganz andere Person, die in Wirklichkeit den strengsten und extremsten Ideen des Dschihad anhängt. Und solche Leute können einem leicht entgehen.
Möglich, dass Daoudi sogar seiner Frau etwas vorspielt. Dass auch die Kinder ihm als eine Art Alibi nützlich sind. Das Problem an Ricards Aussage ist, damit spricht er jedem Radikalisierten die Möglichkeit ab, sich von der Ideologie wieder abzuwenden. Während meiner Recherchen über den Fall bekomme ich manchmal eine leise Ahnung davon, was es heißt, für alles verdächtig zu werden. Ich zucke zusammen, als an der Seite meines Bildschirms nie gesehene Werbung erscheint. Die 5 Säulen des Islams werden da auf einmal angepriesen. Der Google-Algorithmus schreibt mir das nun als Interesse zu. Als ich in Saint-Jean-d'Angély die Interviews mit Daoudi führe, habe ich mehrmals den Impuls aufzustehen. Dem telefonierenden Überwachungspersonal zu erklären, dass ich als Journalistin hier bin, nichts mit Terrorismus zu tun habe. Oder macht es das nur schlimmer? Barbara Legrand erzählt, dass sie verschiedene Wörter aus ihrem Vokabular gestrichen hat, weil sie den Eindruck hat, dass ihr alles als radikale Äußerung ausgelegt werden kann.
Jedes Mal, wenn wir von einem Attentat erfahren, haben wir den Eindruck, dass wir schuld sind, sogar ich. Als ein Polizist auf den Champs-Élysées umgebracht wurde, habe ich das Gefühl gehabt, man würde mich dafür beschuldigen.
Im Oktober 2018 muss Daoudi sich erneut vor Gericht verantworten. Er hat die Ausgangssperre nicht eingehalten, ist 30 Minuten zu spät zum Hotel zurückgekommen. Wieder reagiert er mit einem Video.
Citoyens, citoyennes, rendez-vous jeudi 4 octobre près du tribunal de Saintes.
Kostümiert steht Daoudi neben einer Guillotine und ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, dem Gerichtstermin beizuwohnen. Dann lässt er das Messer nach unten sausen. Auf seinem Blog schreibt er, dass die Todesstrafe zwar abgeschafft wurde,
aber es gibt noch eine symbolische Guillotine, die nicht mehr die Köpfe abschneidet, sondern zu einem gesellschaftlichen und sozialen Tod verurteilt.
Es gibt etwas Absurdes an der Situation von Daoudi. Sollte er tatsächlich eine Gefahr für die Gesellschaft sein, scheint der Hausarrest eine milde und vor allem nutzlose Maßnahme zu sein. Genau wie Daoudi war auch der besagte Freund Jamel Begal nach abgesessener Strafe jahrelang unter Hausarrest in Frankreich. Begal wird in dieser Zeit von Cherif Kouachi besucht, einem der Islamisten, die dann im Januar 2015 den Terroranschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo verüben. Im Nachhinein gilt Begal als ihr Mentor, der die beiden jungen Männer aus seinem Hausarrest heraus zu der Tat verleitet haben soll. In einem Zeitungsinterview spricht Begal von Osama bin Laden als Scheich und lässt immer wieder religiöse Äußerungen mit einfließen. Auch darin unterscheidet er sich grundlegend von Daoudis Art und Auftreten. Dass die beiden befreundet oder zumindest bekannt waren, deutet wiederum darauf hin, dass Daoudi so harmlos nicht sein kann. Begal streitet in dem Interview zwar ab, der Mentor der beiden Attentäter gewesen zu sein. Fest steht aber, dass einer der beiden ihn besucht hat.
Entschuldigung, um neu Camping avec ma mère, donc on est souvent dehors. Puis après c'est l'organisation.
Das ist ein bisschen so wie früher, als ich mit meiner Mutter campen war. Wir sind halt viel draußen. Es ist alles eine Frage der Organisation.
Daoudis Zimmer ist eng für 5 Personen. 2 der Kinder schlafen in einem Hochbett, das dritte im Bett der Eltern. Tagsüber klappen sie die Matratze hoch, weil man sich in dem Zimmer sonst kaum bewegen kann. Am Waschbecken des kleinen Badezimmers kleben Krümel von Eierschalen. Hier macht die Familie gleichzeitig den Geschirrabwasch. Die noch nassen Teller haben sie zum Abtropfen in die Dusche gestellt.
Au début c'était compliqué, puis maintenant ben j'avais moins d'affaires, on lave plus souvent.
Am Anfang war es kompliziert, aber jetzt ich nehme weniger Sachen mit, wasche sie öfter.
Das ist cool, on a une machine à laver. Avant je devais laver à la main.
Wir haben neuerdings sogar eine Waschmaschine, das ist super. Vorher habe ich mit der Hand gewaschen.
Sollte Daoudi unschuldig sein, wäre der Freiheitsentzug unangemessen hart. Ich wende mich an einen Sprecher der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Kartik Raj verfolgt Daoudis Fall seit mehr als 2 Jahren. Schon vorher hat die Nichtregierungsorganisation ein Dossier zu Daoudis Prozess angelegt.
Eines der Prinzipien in der Strafjustiz und den Systemen, die Menschenrechte achten, ist: Wenn du einmal deine Strafe abgesessen hast und rehabilitiert bist, trittst du wieder in die Gesellschaft ein. Und einer der seltsamen, außergewöhnlichen Entwicklungen in der Terrorbekämpfung und der nationalen Sicherheit ist die Entstehung eines Parallelsystems, wo es Leuten nicht erlaubt wird, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, wenn sie wieder auf freiem Fuß sind. In diesem Fall wurde Kamel Daoudi in einer Stadt unter Hausarrest gestellt, die weit vom Rest seiner Familie entfernt ist. Er hat kein Recht, zivile Aktivitäten auszuüben, die für Sie und mich selbstverständlich sind. Ein Bankkonto nutzen, zur Arbeit gehen. Da muss man die Regierungen wirklich fragen, ist es notwendig und ist es angemessen, jemanden 10 Jahre lang so zu behandeln?
Aus dem französischen Innenministerium ist für diese Fragen niemand zu sprechen. Nach langem Insistieren bekomme ich eine schriftliche Antwort. Darin wird vor allem wiederholt, dass Daoudi 2006 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist.
Nur die Justizgewalt, die das Aufenthaltsverbot ausgesprochen hat, kann es wieder aufheben. Wenn sie befindet, dass die Beibehaltung des Verbots angesichts des Verhaltens und der persönlichen Situation der verurteilten Person nicht mehr gerechtfertigt ist. Und das nur, wenn diese Person eine Anfrage dafür gestellt hat. Wenn der Antrag zurückgewiesen wird, kann ein neuer Antrag erst nach 6 Monaten gestellt werden.
Donc il y a eu à la fois, je dirais, un concours de circonstances, une chasse aux sorcières.
Einerseits ist das eine Hexenjagd. Zum anderen ist es so, dass die Regierung nicht das Gesicht verlieren und nicht den Rückwärtsgang einlegen will in solchen Sachen. Denn die Regierung muss Stärke zeigen. Falls irgendetwas passieren sollte, würden Köpfe rollen und niemand will, dass ein eigener Kopf rollt. Also trifft man lieber Entscheidungen gegen den gesunden Verstand und gegen das Recht, um zu zeigen, okay, wir machen da etwas.
Ich finde es verständlich, dass Leute im Kontext der vielen Anschläge Angst haben. Und das ist ja auch eine Realität, mit der der Staat umgehen muss. Mit der konkreten Gefahr des internationalen Terrorismus. Das bestreiten wir nicht. Es ist aber wichtig, dabei nicht das existierende System der Strafjustiz zu unterminieren, die Rechte und die Gewaltenteilung zu untergraben. Denn in der Minute, wo man die Einschränkungen der Exekutive untergräbt, öffnet man die Möglichkeit für Missbrauch.
Gerade in Frankreich hat es im Zuge eines 2-jährigen Ausnahmezustands eindeutige Fälle des Machtmissbrauchs gegeben. In Fällen, die, anders als Daoudis Geschichte, eindeutiger nicht sein könnten. Ökoaktivisten wurden festgenommen oder unter Hausarrest gestellt. Vermehrt auch ganz normale muslimische oder arabische Bürger. 150 Demos durften nicht stattfinden, etliche wurden behindert. Im Oktober 2017 wurde der Ausnahmezustand unter Macron nicht aufgehoben, sondern viele Regeln in die Verfassung aufgenommen.
The normalization of that practice means that his situation becomes even less exceptional over time.
Kamel Daoudi ist die Normalisierung dieser Praxis. Das heißt, seine Situation wird mit der Zeit immer weniger ungewöhnlich.
Da werden Sachen gemacht, die keinen Sinn ergeben, die sogar kontraproduktiv sind. Denn am Ende wird er noch wahnsinnig. Am Ende wird er da hinten noch verrückt. Wenn man wirklich ein Monster schaffen wollte, dann würde man das genau so machen.
Kamel Daoudi, Leben unter Verdacht. Ein Feature von Lea Faut. Es sprachen Svenja Wasser, Andreas Laurenz-Meyer, Anja Jatzeschan, Volker Risch, Katharina Schmalenberg und Bruno Winzen. Ton und Technik Gunther Rose und Roman Weingart. Regie Claudia Katanek. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.